Hallo und herzlich willkommen zum Börsenpodcast aus der Kaffeeküche von Eib und Wallwitz hier in München. Ja, Richtung Jahresende wollen wir heute einen Ausblick auf 2024, auf das, was die Märkte an Perspektiven, an Chancen, an Risiken versprechen werfen. Ja, und wir sitzen hier in bewährter Dreierrunde in unserer Kaffeeküche, allerdings heute mit etwas anderen Rollen. Mein Name ist Johannes Meyer, ich bin Chefvolkswirt von Eib und Wallwitz und mir gegenüber sitzt heute einmal Christina Bambach, bei uns im Portfolio-Management für die Aktien zuständig und auch einen Blick auf die Zukunftsmärkte jeweils richtend und bisher die Moderatorin des Podcasts. Hallo Christina.
Hallo Johannes.
Und auf der anderen Seite mein lieber Kollege Ernst Konrad, unser Lead Portfolio Manager, der uns dann gleich vor allem im zweiten Teil erzählen wird, wie wir denn in der Anlage aufgestellt sein wollen für 2024. Hallo lieber Ernst.
Hallo.
Ja, bevor wir den Blick nach vorne werfen, denke ich, ist es gute Tradition, erstmal in den Rückspiegel zu schauen. Ein turbulentes Jahr 2023, vor allem politisch mit vielen Themen, die diskutiert wurden. Es war auch vieles Überraschendes dabei und damit vielleicht die erste Frage an dich, lieber Ernst. Was hat dich denn persönlich 2023 mit Blick auf die Märkte, aber auch allgemeiner überrascht?
Überraschend war sicher, dass eine allgemeine gesellschaftliche Krise sich an den Börsen praktisch nicht niedergeschlagen hat. Also Aktienmärkte liefen ja sehr gut und auch die Anleihemärkte waren sicher für das Umfeld in Ordnung. Und dass wir in diesem Jahr in einer so herausfordernden Umgebung eine so gute Wertentwicklung abliefern konnten, das hat mich sicher überrascht.
Ja, das ist tatsächlich beeindruckend, gerade auch wenn man die allgemeinen Indizes sich mal anschaut. So in der Breite haben die das ja bei weitem nicht mitgemacht. Ja, Christine, wenn wir mal ein bisschen tiefer ins Portfolio reinschauen, vielleicht auch dezidiert auf die Aktienseite. Was waren für dich die größten positiven oder vielleicht auch negativen Überraschungen?
Ja, ich bin da ganz bei Ernst. Es fühlt sich so an, als wäre es ein tolles Aktienjahr gewesen. Wir hatten durchaus auch ein sehr, sehr starkes Börsenjahr mit unseren Phaedros Funds. Wenn man jetzt mal unter die Oberfläche schaut, und da nehme ich als Beispiel einfach mal den S&P 500, einer der größten Indizes in den USA, sieht man eben, dass diese Performance von wenigen großen Unternehmen, auch bekannt eben unter den Big Techs, getrieben ist. Das kann man daran erkennen, schaut man sich den gleichgewichteten Index an, also dass jedes Unternehmen das gleiche Gewicht im Index hat, haben wir year-to-date, also seit Jahresanfang, 6% Performance. Nimmt man den marktkapitalisierungsgewichtigen Index, sind wir bei plus 21. Also es ist eine super starke Dispersion. Wir hatten sehr viel Glück oder auch gutes Gespür, wie man es auch immer nimmt, dass wir die recht stark gewichtet hatten. Es ist aber doch eine...
Glück des Tüchtigen.
Ganz genau, Ernst. Wir sind natürlich auch sehr dankbar dafür. Aber ja, das war dann doch, ich will es nicht bewerten, aber doch eine starke Auffälligkeit für dieses Jahr.
Und ist diese Dispersion außergewöhnlich? Oder haben wir das in der Vergangenheit hin und wieder mal gesehen?
Das gab es immer wieder in der Vergangenheit. Also es gibt natürlich gewisse Trends, aber dass in diesem Jahr ausgerechnet KI mit solcher Macht zuschlägt und sich auf wenige Aktien konzentriert, ist doch immer wieder überraschend.
Ja, Johannes, wie war es denn für dich? Ich meine, jetzt sind wir ja auf der Mikroseite gewesen. Du bist ja Fachmann für unsere Makrothemen. Was hat dich denn überrascht konjunkturell?
Ja, Ernst hat es schon angesprochen. Gesellschaftlich, politisch aufgeregtes Jahr. Auch die Makroseite ist da eigentlich ganz gut durchgekommen. Und was für mich überraschend war, war zum einen, wie robust die US-Konsumausgaben gelaufen sind. Das heißt, der US-Konsument war mal wieder sozusagen der Treiber der Weltwirtschaft. Die Haushalte in den USA haben weiter ausgegeben, haben ihre Sparquote ungewöhnlich stark wieder abgesenkt. Das hat schon viele überrascht und das hat natürlich der US-Wirtschaft wirklich Stabilität verliehen. Die trägt eigentlich bis an den aktuellen Rand. Ja, und vielleicht was auch positiv war, was so ein bisschen unter der Oberfläche oft läuft, ist, dass viele Schwellenländer gut durch diesen Fed-Zyklus gekommen sind. Also bei dieser Vehemenz der Zinswende hätte man schon erwarten oder befürchten können, dass da die ein oder andere Turbulenz aufkommt. Aber gerade Länder wie Lateinamerika sind da tatsächlich relativ gut durchgekommen. Und das gibt schon etwas Optimismus auch fürs neue Jahr. Wenn wir mal nach vorne schauen, dann erwarten wir für 2024 eigentlich eine ganz ähnliche Entwicklung für 2023. Das heißt, in den USA rechnen wir mit einem Wachstum so im Bereich von 1,5 bis 2%. Ja, das geht auch mal in etwas Wellenbewegung, schwächeres Winterhalbjahr, dann wieder etwas mehr Dynamik. In Europa rechnen wir wie auch 2023 nur mit etwas mehr als null. Ja, das heißt, diese Divergenz bleibt aus unserer Sicht doch sehr ausgeprägt. Und was aus unserer Sicht ein interessantes Thema für 2024 werden könnte, das ist die Investitionsseite. Denn gerade wenn man sich die US-Wirtschaft anschaut, sieht man eben, dass ein erheblicher Anteil der Unternehmensinvestitionen auf den großen Bereich geistiges Eigentum oder Software entfällt. Und dieser Bereich der Wirtschaft, der kommt auch mit einem etwas höheren Zinsniveau ganz gut zurecht. Und deshalb halten wir es für durchaus wahrscheinlich, dass gerade so im weiteren Jahresverlauf die US-Unternehmen wieder stärker investieren in diesem Sektor. Und das könnte dann eine positive Überraschung auch auf der Makroseite für 2024 sein.
Vielleicht kannst du dann nochmal in dem Zusammenhang erklären, wenn du sagst, es gibt wieder stärkere Investitionen auch in den USA, gibt es dann auch Gefahr, dass die Inflation doch wieder anzieht?
Ja, da sind wir dann sozusagen bei den möglichen Überraschungen 2024. Wir rechnen eher damit, dass die Inflation sich langsam zurückentwickelt, wenn sie auch 2024 nicht das Ziel von 2% wieder erreichen wird. Also unsere Annahme sind da so im Jahresdurchschnitt 3% Inflation in den USA, etwa 2,5% in Europa. Europa hat da jetzt die Vorteile auf seiner Seite, einfach weil es konjunkturell schwächer wird in Europa. Das ist makroseitig sicherlich eins der größeren Risiken, ja, also dass diese Inflationswelle nochmal aufebbt. Aber wie gesagt, wir halten das im Basisszenario für nicht so wahrscheinlich wie einen weiteren graduellen Rückgang. Und ich denke, darauf sollte sich der Finanzmarkt auch konzentrieren, auf dieses Basisszenario. Denn Risiken, die gibt es natürlich immer und die werden auch 2024 immer mal wieder für Überraschungen sorgen.
Ich glaube, man sollte auch berücksichtigen, mit welcher starken Zeitverzögerung die Geldpolitik wirkt. Viele Unternehmen haben die Niedrigzinsphase dazu genutzt, um ihr Verschuldungsprofil zum einen günstiger zu gestalten, aber auch deutlich zu verlängern, sodass die eben auch die finanziellen Mittel für Investitionen haben. Allerdings, der Wermutstropfen, irgendwann schlagen die Zinserhöhungen durch. Irgendwann stehen die Refinanzierungen an. Das dauert zwar noch etwas, aber da kann es dann zu Bremsspuren geben. Und das stützt eigentlich unsere These sehr gut, dass sozusagen die Inflation noch nicht am Ende ist, sondern dass sie noch weiter runtergeht.
Ja, und das ist eigentlich ein Szenario, mit dem, denke ich, die Märkte ganz gut umgehen werden, so wie wir es auch 2023 gesehen haben. Aber das ist dann vielleicht der gute Punkt, um mal jetzt nach vorne zu blicken, Ernst. Wenn man so aus strategischer Sicht auf die Marktentwicklung 2024 blickt, wie sollte man da aufgestellt sein als institutioneller Investor über die Assetklassen, vielleicht auch als Privatinvestor? Was ist da besonders interessant und wo sollte man sich vielleicht eher zurückhalten?
Wir haben es ja gerne genannt kontrollierte Offensive, also eine Mischung aus offensiver Ausrichtung mit einer starken Verteidigung. Was ist die starke Verteidigung? Fange ich mal damit an. Wir rechnen ja mit einem Rückgang der Inflationsrate und mit einem sehr mäßigen Wirtschaftswachstum, zumindest real. Das wird dafür sorgen, dass die Renditen gerade bei länger laufenden Anleihen, Staatsanleihen, deutlich zurückgehen werden. Also da ist einiges zu erwarten. In dem Zuge haben wir auch die Duration, also die Laufzeiten, verlängert, haben also zusätzlich länger laufende Staatsanleihen gekauft. Gleichzeitig sollte man die Offensive stärken, sprich Wachstum. Wachstum bleibt ein knappes Gut und deswegen muss man die richtigen Wachstumssegmente herausfiltern. Das ist uns in diesem Jahr sehr gut gelungen, hauptsächlich mit Technologie. Aber man sollte auch die defensiven Wachstumsbereiche, zum Beispiel den Gesundheitssektor oder konsumnahe Bereiche, nicht außer Acht lassen. Und die Mischung macht es. Also die Defensive über die Anleihen, vor allem über Staatsanleihen, und die Offensive über Wachstumsaktien, sowohl Technologie, aber eben auch defensives Wachstum.
Ja, und wenn man dann so eine Renditeerwartung mal sich vor Augen nimmt, year to date stehen wir ja auch in unseren Mischfonds deutlich im zweistelligen Bereich. Der Fidros Balance liegt bei über 14%. Das ist ja für einen Investor mit moderatem Risikoprofil eine wunderbare Entwicklung. Wie sieht es denn jetzt nach vorne gehend aus? Wenn man so den Blick auf die kommenden Jahre, hast du da ähnliche Renditeerwartungen für so einen Mischfonds oder muss man deutliche Abstriche machen?
Nein, ganz im Gegenteil. Die könnten sogar höher ausfallen und zwar aus folgendem Grunde. Der Sockelbetrag aus den Anleihen ist einfach höher als zur Niedrigzinsphase. Sprich, ich habe auf alle Fälle mehr als Investor über die Anleiheseite. Jetzt wird oft argumentiert, ja, aber Aktien seien teuer, die Risikoprämien seien so gering, deswegen wird das schwieriger sein. Ja, aber wir glauben, dass der Rückgang in der Risikoprämie durch die Ausweitung des risikolosen Zinses oder der Anleiherendite deutlich überkompensiert wird, sodass wir durchaus einen Schnaps mehr haben werden in den nächsten Jahren. Das heißt jetzt nicht, dass man überall zweistellige Renditen erwarten muss, aber doch sehr auskömmliche, die durchaus etwas höher sein können als in den letzten Jahren.
Also Aktien noch vor Anleihen, aber der Abstand wird geringer. Das kann man vielleicht zusammenfassen. Ja, Christina, wenn wir jetzt ein bisschen tiefer in die Portfolien reinblicken, wird 2024 wieder ein Jahr für die Big Techs? Sollte man die im Portfolio übergewichten? Oder lohnt es sich vielleicht auch etwas breiter umzuschauen? Oder welche neuen Trends siehst du vielleicht für 2024?
Ja, ich denke, um die Big Techs kommt man fast nicht mehr herum. Das ist durchaus klar. Sie sind eben nicht nur Monopolisten, sondern ja auch in der Disruption tätig. Also sie wachsen ja nach rechts und links, nach oben und nach unten. Dennoch ist es natürlich so, wenn man einfach mal auf die Bewertungen schaut, sie sind natürlich auch sehr gut gelaufen. Also die Apple steht jetzt bald vor der 3 Billionen Marktkapitalisierung. Year to date der schlechteste Wert mit plus 46% von den Big Techs. Also es ist durchaus so, dass sie auch ein sportliches Jahr hinter sich haben. Nichtsdestotrotz bieten sich jetzt aber auch auf anderen Seiten wieder Chancen. Der Ernst hat vorhin den MedTech-Bereich bereits erwähnt, aber auch im Consumer-Bereich. Also wenn man sich zum Beispiel eine LVMH anschaut, die jetzt auf dem 22er Kurs-Gewinn-Verhältnis ungefähr handelt. Also es sind durchaus auch gutes Wachstum zu angemessenem Preis mittlerweile am Markt sichtbar. Nichtsdestotrotz bleiben wir auch bei unseren Wachstumstrends. Da haben wir ja ganz unterschiedliche. Du hattest eingangs Lateinamerika genannt. Wir haben da ja die Mercado Libre zum Beispiel. Die haben halt eben auch zum Beispiel deren, also für alle, die das Unternehmen nicht kennen, in kurzen Worten, das ist das Amazon und PayPal Lateinamerikas. Die haben zum Beispiel in ihrem Zahlungsdienstleisterarm ein Wachstum von plus 94% gehabt im letzten Jahr. Und so eine Aktie, die year-to-date bei plus 89% sind. Das sind unsere Trüffelschweine, die hoffen wir, finden wir auch weiter im nächsten Jahr. Aber ich glaube auch nicht nur, dass man mit den Big Techs Performance machen kann.
Und gibt es eine Aktie, ein Geschäftsmodell, wo du sagst, das ist ein Geheimtipp, den die wenigsten auf dem Schirm haben, der vielleicht für Überraschungen sorgen könnte oder auch ein ganzer Sektor?
Ja, was jetzt fast ein bisschen langweilig klingt, aber was ich ein tolles Unternehmen aktuell finde, ist die Deutsche Post. Mittlerweile heißt es ja DHL Group zum Beispiel. Das ist immer so ein bisschen, ich bin da ja auch in dieser High-Bubble von dem Tech-Bereich groß geworden, um es mal so zu sagen. Das sind super spannende Unternehmen, aber auch rechts und links, wie jetzt bei der Deutschen Post, finde ich aktuell super stabiles Unternehmen, ist durch die letzten Krisen wunderbar hindurchgekommen und ist aktuell günstig bewertet. Und solche Unternehmen, finde ich, darf man auch nicht vernachlässigen, weil man sich einfach auch nicht mehr, ich habe es gerade erwähnt, die Bewertung der Big Techs nur darauf verlassen kann.
Ja, wenn man das zusammenfasst, also Basisszenario, wir gehen davon aus, dass die Wirtschaft nach einer Schwäche im Winter wieder wachsen wird, in den USA schneller als in Europa. Die Inflation kommt so ganz langsam runter, das nominale Wachstum bleibt aber erhöht. Das ist ja eigentlich kein ganz schlechtes Umfeld. Wir haben gerade gehört, Aktien attraktiv, aber auch die Anleihen bieten sich 2024 an. Das ist ja unser Basisszenario. Danach handeln wir natürlich auch. Aber wir müssen sich ja immer auch fragen, was kann denn völlig anders kommen? Und deshalb vielleicht so ein bisschen die provokante Frage, lieber Ernst, was würde dich denn 2024 überraschen oder vielleicht auch auf dem falschen Fuß erwischen, wenn es denn passieren sollte?
Ich glaube, wenn wir tatsächlich ein Wiederaufflammen der Inflation sehen, das hat momentan fast niemand auf dem Schirm und das würde sicher dann auch zu Bremsspuren führen. Ich möchte vielleicht auch noch mal eine Lanze brechen, weil ich sehr viel über Staatsanleihen gesprochen habe, für Unternehmensanleihen, durchaus auch High Yield. Da muss man selektiv sein. Ja, also es ist nicht so, dass der Sektor per se uninteressant ist, aber da ist Selektivität, Qualität Trumpf und tendenziell lieber bei den besseren Bonitäten.
Weil die Konjunktur sich ja noch etwas eintrüben wird, genau, und die Nachwehen der Zinswende noch nicht ganz ausgestanden
sind. Genau, und wir werden jetzt nicht ein neues Wachstumsparadigma sehen. Zumindest hier in Europa dürfte es schwierig sein. In den USA, wenn es dynamisch so weitergeht und wenn auch die Investitionsneigung noch mehr zunimmt und damit ein Produktivitätsschub ausgelöst wird, dann können wir uns da wirklich auf goldene Jahre vorbereiten. Aber noch ist es nicht so weit.
Ja, und Christina, wie siehst du das? Also was würde dich überraschen 2024 oder mit was rechnest du vielleicht gerade nicht?
Ja, meistens sind es ja die Dinge, die man gar nicht womit man gar nicht rechnet, die einen überraschen. Deswegen, ich bin bei Ernst, das ist allerdings was, was man so ein bisschen vielleicht noch vorher abschätzen kann, weil man sieht ja so ein bisschen die Inflationszahlen jeden Monat und so weiter. Das war ja auch eben 2022 das Thema. Was wirklich, du hattest mal den Begriff genannt, Unknown Unknowns. Und ich glaube, das ist das, was wir eben auch wirklich als Tail-Risiko haben bei uns im Portfolio. Wir haben super Unternehmen, die tolle Geschäftsmodelle, ein tolles Wachstum und eine faire Bewertung haben. Wogegen wir aber nicht geschützt sind, ist, wenn der ganze Markt eben aufgrund so eines unvorhersehbaren Ereignisses dann doch nochmal nachgibt.
Und das ist natürlich immer so beim Blick in die Zukunft. Die Zukunft ist noch nicht geschrieben. Das kann Ihnen auch kein Prognostiker vorhersagen. Und deshalb bleibt der Blick nach vorne natürlich spannend. Und jetzt vielleicht zum Jahresende immer auch ein Blick mal abseits der Portfolien aufs neue Jahr. Die stille Zeit naht, die Weihnachtszeit, da lohnt es ja auch mal etwas links und rechts zu schauen und vielleicht auch auf kulturelle Genüsse zu achten. Liebe Ernst, hast du denn vielleicht für unsere Hörer einen Tipp, wie man so die Feiertage gut verbringt?
Ja, gerne. Und zwar alle, die hier in der Gegend von München sind, sollten zwei Ausstellungen in Erwägung ziehen. Zum einen die Venedig-Ausstellung in der Alten Pinakothek, die wir sehr empfehlen können. Und auch im Lehmbachhaus eine Turner-Ausstellung für diejenigen, die eher an modernerer Kunst interessiert sind und an einem Wegbereiter der Moderne, also vielleicht auch mal abseits. Und es wird ja viel über Zeitenwende gesprochen. Und Turner war so einer, der im Grunde ein Prophet war in der Kunst. Und deswegen passt das vielleicht ganz gut.
Ja, wunderbar. Und Christina, hast du einen ähnlichen Tipp für die Hörer?
Was mir da spontan einfällt, ist, ich lerne ja auch durchaus eben von Älteren hier im Team. Und da wurde mir das Buch One Up on Wall Street von Peter Lynch nahegelegt. Da bin ich jetzt gerade mitten am Anfang. Ich glaube, das ist relativ basic. Das heißt, für alle, die ein grundsätzliches Börsenverständnis haben und dann noch ein bisschen weiter vertiefen wollen, wäre das eine tolle Idee.
Ja, Sie haben es gehört, von den Älteren im Team lernen. Das kann ich Ihnen auch empfehlen für die stille Zeit. Da kommt man ja auch in der größeren Familie zusammen. Vielleicht ergibt sich da das ein oder andere interessante Gespräch. Ich denke, insgesamt war das doch ein konstruktiver Ausblick aufs neue Jahr. Vielen Dank euch. Vielen Dank, liebe Christina.
Danke dir, Johannes.
Vielen Dank, lieber Ernst.
Dankeschön.
Und ich wünsche unseren Hörern eine gute Zeit, einen erfolgreichen Jahresabschluss. Und wir würden uns natürlich sehr freuen auf ein Wiederhören im neuen Jahr. Und bis dahin bleibt mir nur zu sagen, investieren Sie weiterhin intelligent.
Alles Gute.
Alles Gute.